Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wie versprochen, Aufnahmezeitpunkt Mittwochabend am Tegernsee. Mein Name ist Yannick Sorgatz und wie gewohnt, ja, schon auf der anderen Seite des Raumes Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben den Raum gewechselt. Wir sind vom Toni Janschke ins Oskar-Wendt-Zimmer.
Genau, ja, die Nummer 17. Mein Standardzimmer, muss man sagen, hier in unserem...
Sagen wir nicht den Hotelnamen, das ist nachher...
Journalistenhotel.
Nachher noch zu viele Fanbesuche.
Genau, ja. Wo man nicht... Also, ein schönes Hotel mit einem schönen Zimmer, Nummer 17. Und wir haben natürlich, wie es sich gehört, alle unsere Zimmernummern dann auch Spielern zugeordnet. Wenn wir dann über das Zimmer des Kollegen Dirk Päffken reden...
Wie passend,
sind wir genau mittendrin im dritten Testspiel der Vorbereitung, dem 2:1 gegen den FC Ingolstadt auf dem Sportplatz in Rottach-Egern am Birkenmoos. Denn dort war, ja, wieder, muss man sagen, einer der Besten. So war es ja schon im ersten Spiel gegen Wegberg-Beek. Robin Hack, und der hat die Nummer 25 und die wiederum, die Zimmernummer 25, hat unser Fotograf Dirk Päffken.
So ist es. Und Robin Hack hat ein Tor erzielt, eins vorbereitet. In Saarbrücken hatte er schon eins vorbereitet. Das heißt, er hat bei den beiden 2:1 Siegen jeweils auf dem Platz gestanden, als die Halbzeit, gar nicht 2:0 gewonnen wurde. Jetzt gab es ja auch das Gegentor am Ende. So vermischt sich alles ein bisschen. Aber ja, er gehörte zu den auffälligsten Borussen und dann eben auch effizientesten. Vorlage von Luca Netz, der ihn da im Strafraum gefunden hat, und Robin Hack hat das dann ja relativ trocken verwandelt und zum 2:0 ein schöner Steilpass auf Nathan Ngumu, der auch eine neue, bislang eigentlich nicht gekannte Effizienz an den Tag legt. Da muss man ja Daniel Farke doch nochmal zitieren, der immer mehr Endprodukte forderte von Ngumu, und ja, die liefert er jetzt.
Genau, 2 Tore, und das am Mittwochabend in Rottach-Egern war sehr cool. Also wie gesagt, dieser Steilpass von Hack, und Ngumu ließ dann den Torwart des Gegners locker aussteigen und schob den Ball dann ebenso locker ins Netz unter dem Jubel der ca. 2300 Gladbach-Fans, die gekommen waren, obwohl es eigentlich echt viel, viel geregnet hat am Tage. Und auch der Platz, ja, war schon nicht leicht zu bespielen. Das merkte man in der einen oder anderen Szene. Aber Nathan Ngumu in der Szene absolut standfest geblieben und den Ball dann, wie gesagt, ins Tor geschoben zum 2:0. Ja, und Robin Hack hat, du hast dann im Gespräch später mit ihm, hast du ihn darauf hingewiesen, er ist der beste Scorer der Vorbereitung. Er hatte 3 Scorerpunkte, 2 Vorlagen, 1 Tor. Und ich glaube, das spiegelt dann aber auch wieder, was er bisher gebracht hat. Ich bin wirklich überrascht, sehr überrascht von ihm, weil er sehr, sehr aktiv, kann man sagen, hat jetzt gegen die Ingolstädter eine etwas andere Position gespielt. Das hatte natürlich Gründe. Ein neues System, Yannick.
Ja, ein 3-4-2-1. Sonst ist es ja ein 4-2-3-1 gewesen. Das ist die Grundordnung, deswegen, ja, nennen wir das auch immer so, weil das also grundsätzlich so ist, dass die Spieler sich so anordnen. Es gibt dann natürlich immer temporäre Varianten, zum Beispiel eine, ja, pendelnde Viererkette, so nennt man das dann. Wenn nämlich einer dieser sogenannten Schienenspieler, jetzt wird es hier am späten Abend noch sehr, sehr tief, also wenn einer dieser Schienenspieler auf Außen eben hochgeht und der andere sich eher zurückfahren lässt, dann wird es eine Viererkette. Ihr könnt das vielleicht visualisieren vor Augen. Und ja, das war die Variante jetzt gegen Ingolstadt und Gerardo Seoane hatte das schon angekündigt. Das heißt, damit war zu rechnen und er betont genauso wie seine Spieler auch, dass das wichtig ist, diese Flexibilität zu haben. Das ist jetzt Plan B, könnte man sagen, vielleicht aber auch A1 und A2. Das wird sich zeigen, aber es ist in allen wichtig, das mehr drin zu haben. Daniel Farke hat es dann ja in der Saison eher nicht gemacht, dass er da die Grundordnung gewechselt hat, vor allen Dingen in der Defensive. Und ja, jetzt haben wir zwei Testspiele auf unserer Reise gesehen, das andere ja noch in Saarbrücken und zwei verschiedene Grundordnungen.
Genau, im Prinzip einmal die Grundordnung, die die Gladbacher in der vergangenen Saison, das war in Saarbrücken, unter Daniel Farke gespielt haben mit dem, wie gesagt, 4-2-3-1. Und dann die Version, die es bei Adi Hütter gab. Das war das Hütter-System mit den zwei Zehnern. Eine gute Sache, finde ich, weil es sehr gut zum Gladbacher Kader passt. Gerardo Seoane hat ja gesagt, er wird sich diesen Kader anschauen und wird dann entscheiden, was für diesen Kader die beste Konstellation ist. Und da es ja viele von diesen, sagen wir mal, offensiven Mittelfeldspielern, die aber auch ein bisschen defensiv eingestellt sind, gibt, ist diese doppelte Zehn eigentlich eine ganz gute Variante. Dort kann man einen Stürmer unterbringen, wie beispielsweise ein Gumu jetzt. Aber gleichzeitig könnte dort natürlich auch ein beispielsweise Florian Neuhaus spielen oder Ranos hat dort gespielt, also könnte dort auch spielen. Er ist ja auch so ein pendelnder Stürmer. Und insgesamt gibt das viele Möglichkeiten und man hat natürlich Verwendung für die Spieler, die dann auf der, früher nannte man es Außenbahn, also Bernd Kraus, ich habe mal zu ihm gesagt, ja, Bernd Kraus war ja auch einer, der auf der Außenbahn rauf und runter rannte, die Flanken schlug eine nach der anderen. Da habe ich gesagt, na du alter Schienenspieler, da war er extremst begeistert. Alte Schule natürlich, aber wie gesagt, Außenbahn, Schienenspieler, egal. Da sind die Verteidiger, die die Linie entlang laufen und Bälle reinschlagen sollen. Ja, und das haben sie getan.
Bei dem System, das hat man eigentlich bei Hack gesehen, ganz interessant, dass es in sich dann auch noch vielseitig ist, denn man musste schon so, gerade wenn man jetzt nicht die große Fernsehposition hatte, genau hinschauen, ja, was ist er denn? Ist er jetzt im Zehnerraum oder ist er in Außen? Also es war dann ja so eine Mischrolle, also beides mal, je nachdem, wie aktiv dann Luca Netz auf der Seite war. In der ersten Halbzeit war die rechte Seite die offensivere. Franck Honorat hat das gespielt. Das war auch ein Anliegen von Gerardo Seoane, Spieler mal auf anderen Positionen zu sehen als bisher oder ja, die vielleicht so alle primär im Kopf haben. Und das ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt nicht sofort sagen können, oh, Hack war da auf Außen oder Hack war im Zehnerraum, dann weiß der Gegner es vielleicht auch nicht immer so genau.
Ja, und das merkt man.
Ja, und diese Variabilität tut Borussia gut. Das ist nicht so statisch, das beginnt auch schon im Aufbau, das beginnt dabei, dass vorne höher und intensiver gepresst wird, das beginnt dabei, dass früher die Tiefe gesucht wird und das ist immer noch großes Stand jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wohltuend, das so zu sehen.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Botschaften von Gerardo Seoane offenbar ankommen in den Köpfen der Spieler. Es wirkt schon ein bisschen verinnerlicht in Teilen. Natürlich ist noch unheimlich viel zu tun, man darf das nicht vergessen. Ingolstadt ist ein Drittligist. Gladbach hat in der ersten Halbzeit wenig Chancen herausgespielt. Es gab einen Fernschuss von Rocco Reitz. Es gab am Ende noch eine Chance von Juan Chara. Aber eben kein Tor. Und das sind natürlich Dinge, die müssen dann irgendwann kommen, dass eben klare Chancen herausgespielt werden und auch Tore dann natürlich fallen, das ist klar. Aber was Seoane auch positiv angemerkt hat, war dann die Konterabsicherung. Das heißt also auch die Ingolstädter haben, Jonas Omlin stand zum ersten Mal in dieser Vorbereitung im Tor, also ihn eigentlich gar nicht geprüft, richtig. Also es kamen ein paar Bälle rein, die er sich sicher geschnappt hat, aber
war dann eher wieder die zweite Halbzeit gegen Ende. Muss man mal schauen, dass da jetzt kein Muster draus wird, dass es gegen Ende dann auch immer noch diese Anschlusstreffer gibt. Klar, wenn es in der Bundesliga immer den Anschlusstreffer gibt und man immer 2-1 gewinnt, ist nicht so schlimm, aber könnte dann vielleicht doch mal etwas enger werden. Ja, aber grundsätzlich eine positive Tendenz und was eben ja auch so also sich durchs ganze Spiel und durch alle Formationen und alle Konstellationen zieht, ist, dass der sogenannte Zug drin ist. Ja, das ist nun mal eine sehr abgedroschene Trainingslagerphrase und auch immer so eine Beobachtung, die man dann unter neuen Trainern hat. Aber das Gegenteil können wir jetzt zumindest nicht behaupten. Deswegen ist natürlich ja auch immer so eine Sache, wie intensiv ist es jetzt wirklich und wie nachhaltig vor allen Dingen. Aber man kann es einfach nicht anders formulieren als positiv momentan.
Ja, aber es gibt tatsächlich, wenn man dann so mit den Leuten redet, gar nicht mal mit den Borussen selbst, sondern mit den vielen Fans, die hier vor Ort sind, die sagen dann schon, ja, wir sind jetzt doch ein bisschen zurückhaltend, wollen uns gar nicht so weit nach vorne lehnen, wie wir es vielleicht ein Jahr zuvor gemacht haben, wie es man natürlich in den Jahren mit Hütter und Rose vor allem gemacht hat, als man ganz andere Rosinen im Kopf hat. Also man geht jetzt mit einer, sagen wir mal, gedämpften Euphorie, so sagt es Frank Landsettel, mit dem ich ein größeres Interview geführt habe. Er ist Vorsitzender der Odenwälder Fohlen, ist ein des größten Gladbach-Fanclubs. Und diese gedämpfte Euphorie, die spürt man dann, wenn man mit den Leuten redet. Ist vielleicht auch ganz gut so, aber Gerardo Ceane ist für mich tatsächlich persönlich schon der Hoffnungsträger für die Saison. Und wenn ich dann sehe, was gerade auf dem Platz passiert, was wir gerade beschrieben haben, da muss ich sagen, ist es für mich auch gerechtfertigt, dass er das tut, weil, und wir haben uns ihn ja wirklich in den letzten Tagen genau angeschaut, er kommt wirklich gut rüber als Coach, als richtiger Coach, als jemand, der etwas vermitteln will.
Ja, und Fußballlehrer tatsächlich. Fußballlehrer, ich finde ja immer so komisch, wenn Trainer so genannt werden, aber er ist tatsächlich ein Fußballlehrer, weil er eben da was Inhalte an die Spieler bringt.
Genau, und wie ein Lehrer der alten Schule auch jemand, der dann aber auch klar macht, das wird aber jetzt gemacht. Und der ein oder andere Spieler munkelt manchmal so ein bisschen, ja, der Ton ist ein bisschen militärisch, aber es geht um klare Ansagen. Und wenn man dann mit den Fans, mit den Verantwortlichen bei Borussia spricht, dieses Adjektiv klar kommt eigentlich in jedem zweiten Satz, vor auch jetzt in den Spielerinterviews.
Ja, also alles ist irgendwie klar. Der Fußball soll klar sein und die Aussagen klar und die Ansagen klar und ja, alles klar. Und ja, irgendwann, alles dann, klar. Irgendwann dann vielleicht sogar auch die Siege. Das war jetzt bislang noch nicht so. Es steckt so viel drin. Ne? Wir haben es gesagt, den Fußballlehrer und dann auch buchstäblich den Lehrer, dieses etwas, die klaren Ansagen, das ist noch nicht Full Metal Jacket, aber jetzt auch nicht irgendwie so, ja, könntest du vielleicht ein bisschen anders abkippen im Aufbau oder so. und es wurde dann nochmal ein bisschen geflucht sogar an der Seitenlinie, plus eben dieses, ist ein bisschen wie so ein Unternehmensberater, der in ein Unternehmen kommt, wo es jetzt gerade nicht so gut lief und rund lief, der aber sehr strukturiert sich das vornimmt und sagt, komm, wir machen das erstmal so, wir fangen mal damit an, nicht jetzt hier am großen Rad drin, sondern Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wenn das läuft, können wir uns um Punkt 4 kümmern. Und das ist so eine Mischung, die man einfach jetzt gerade am Tegernsee hier auch sehr gut wahrnimmt und die den Borussen und Borussia in ihrem Zustand auch sehr gut zu tun scheint.
Definitiv. Und Ceane ist dann auch schon sehr schweizerisch, muss ich sagen. Er ist halt sehr, haut nicht groß auf die Pauke, sondern ist ruhig und sachlich in dem, was er tut, auch in seinen Analysen. Und genau das ist, glaube ich, das, was diese Mannschaft braucht. Und es war ja auch immer eine Gladbacher Mannschaft, die eine gute Anleitung braucht. Man erinnert sich da an Lucien Favre oder auch an Dieter Hecking, zwei Trainer aus der Vergangenheit. Dieter Hecking war jetzt ist der Sportvorstand in Nürnberg und ist dann als Soundgast beim Spiel dabei gewesen. Wir haben kurz ein bisschen gequatscht mit ihm. Und ja, also er sagt, passiert viel bei Borussia. Er ist sehr gespannt natürlich, als er gegangen ist, als er gehen musste, hat er den Club als Fünfter übergeben. Es scheint ja 100 Jahre vorbei zu sein, diese ganze Geschichte. Dazwischen waren dann drei Trainer, eine Kehrtwende, noch eine Kehrtwende. Und dann ist eben jetzt Gerardo Ceane da. Und du hast es gesagt, Unternehmensberater, der ein bisschen aufräumen muss. Ja, das muss er tun. Er ist gut dabei. Und ich habe einen guten Eindruck, weil ich glaube, die Spieler brauchen wirklich diese Zuckerbrot und Peitsche, das ist auch ein abgewetzter Begriff, aber letzten Endes einer, der es trifft.
Wir wollen ihn jetzt ja auch gar nicht, wenn wir sagen, irgendwie eine klare Ansagen und irgendwie Unternehmensberater in irgendeine Ecke schieben, sondern man muss ja vielleicht auch hinzufügen, er ist ja auch vierfacher Familienvater und auch das strahlt er aus. So wie er dann irgendwie betont, dass die jungen Leute in seiner Mannschaft Fortschritte machen, aber dann sagt, ja, hier und da vielleicht, dann nur spüren sie mal, dass doch das Tempo noch ein anderes ist und sich da adaptieren müssen, aber das wird schon, also das ist eben auch noch ein Faktor, der hinzukommt. Und auf die Hacking ja mehrfacher Familienvater, sind wir wahrscheinlich gerade so ein bisschen, wenn wir das Ganze sehen, so bei Favre Hacking in der Gesamtmischung.
Plus ein bisschen Hütter. Plus ein bisschen Hütter, der auch für diese, sagen wir mal, klaren Ansagen, und das hat Jonas Omlin im Mediengespräch gesagt, dass der Trainer eben knallhart die Dinge anspricht. Das halte ich auch für extrem wichtig, weil das war ja in der vergangenen Saison, wurde das ja dem Daniel Farke so zum Vorwurf am Ende gemacht, dass er einfach da nicht den richtigen Zugriff hatte, dass er eben nicht klar gesagt hat, hier muss jetzt mal dies und jenes gemacht werden, dass die Spieler eben, ja, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, ein bisschen auf der Nase rumgetanzt sind. Und das wird Ciohane da sicherlich zu verhindern wissen. Also Jonas Omlin hat gesagt, gerade das macht diesen Trainer aus. Er kennt ihn ja schon vom FC Luzern. Und wenn das dann sich so umsetzt, ich meine, klar, am Ende, da muss man jetzt mal Dieter Hecking zitieren, zählen nur Siege, die belegen, wie gut und wie schlecht, oder die Ergebnisse belegen, wie gut und wie schlecht alles ist. Aber es ist zumindest so, dass diese Mischung, die Ciohane anbietet, wir haben es jetzt mal an zwei, drei Trainern der Vergangenheit festgemacht, dass die der Mannschaft gut zu Gesicht stehen könnte. Wir bleiben im Konjunktiv, aber von den Eindrücken her sind da schon ganz, ganz gute Sachen dabei. Aber andererseits, Yannick, müssen wir auch ganz klar sagen, der Kader hat noch so seine Tücken.
Ja, es ist viel bewegt worden. Ich weiß nicht, wenn man es jetzt in Prozent so den Status messen würde, wie weit die Planungen sind und die Umbaumaßnahmen, ist es schwer zu sagen, weil einfach, auch wenn dann irgendwann Beispiel Manu Kone, die Zeit nicht mehr reicht für einen Verkauf und der einfach bleibt, ja, eigentlich klar ist, was dann nächstes Jahr kommen sollte. Ja,
oder
dann,
im Winter.
Oder im Winter sogar, genau, selbst das ist nicht ausgeschlossen. Also so diese ganze Timeline, die steht und es wird abgearbeitet. Das ist bei Roland Wirkus genauso wie bei Gerardo Ceoane. Und mal schauen, wie weit man kommt und wie schnell man eben dorthin kommt. Das gilt es zu beobachten. Ich glaube, das wissen im Detail auch die Protagonisten halt nicht. Können sie auch gar nicht wissen, weil es ja auch nicht nur an Borussia liegt. Und wir als Journalisten können ja auch nur den Status eben bewerten, wie wir ihn jetzt gerade wahrnehmen. Und ja, das eben abgleichen mit dem, wo wir sagen, okay, da sollte Borussia hinkommen. Was ja dich dann auch oftmals daraus speist, was uns eben ja gesagt wurde und was für realistisch auserkoren wurde. Ja, und so ist es und bleibt es einfach ein Prozess, der gerade vonstatten geht und der einfach spannend zu beobachten ist.
Genau, und wenn man jetzt die Mannschaft so sieht und sich mal so vorstellt, wie die erste Elf aussehen könnte, da könnte man schon, glaube ich, eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die absolut konkurrenzfähig ist mit den meisten Bundesligisten. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da ein paar Stufen höher steht, aber da redet man jetzt auch nicht über das Gros der Bundesligisten. Also deswegen. Und es bleibt mir auch noch 5 Wochen Zeit, da diese Dinge zu regeln. Die Geschichte mit Nico Elvi, die hat sich nicht groß verändert seit dem Wochenende. Wir hatten ja da schon vom Kollegen Wöber, der dann hier im Anflug sein soll. Unseren Informationen nach wird er auf jeden Fall auch kommen. Sogar vielleicht unabhängig, ob Nico Elvi die geht oder nicht, auf Leihbasis. Ja, und dann weiß man eben nicht. Das ist ja dann noch eine Kettenreaktion. Wir haben das ja in einer Geschichte mal so dargestellt, wie das Ganze zusammenhängt, wie es vielleicht auch mit dem Rieder zusammenhängt, mit dem, der dann fürs offensive Mittelfeld noch kommen würde. Aber wie gesagt, wenn Manu Kone bleibt, dann kann auch sein, dass für die Zentrale gar nichts mehr gemacht wird. Also da ist schon eine große Range drin.
Es ist ganz interessant, heute Mittwoch tagsüber habe ich bei Twitter so ein paar Sachen gelesen, die so ein bisschen klangen, als wenn jetzt, also nachdem vorher eher so Untergangsszenarien waren, jetzt schon hieß, ja, was sollen wir denn mit Kone, Neuhaus und Rieder allen auf einmal? Naja gut, dann kam am Abend jetzt die Realität dazwischen, nämlich die nächste Verletzung eines zentralen Mittelfeldspielers. Kone hat es bei der U21-EM erwischt, Kramer hat es im Training kurz vor der Abfahrt erwischt und nun hat es Florian Neuhaus erwischt. Ich glaube, nicht so schwer, würde ich jetzt mal mutmaßen, ja. Anna, man weiß es nicht. Also ne, vielleicht kennt ihr jetzt schon die Diagnose, wenn wir sagen, es schoss und zog auf jeden Fall in seinen Oberschenkel, ohne Einwirkung eines Gegners. Und ja, also er wird auf jeden Fall erstmal nicht zur Verfügung stehen. Also was wir ganz sicher sagen können, nicht mehr im Trainingslager und beim folgenden Testspiel. Alles Weitere werden wir dann sehen. Naja, und das sind dann 3 zentrale Mittelfeldspieler. Und wenn wir jetzt die Rangfolge durchgehen, sind wir bei Julian Weigel. Und wenn jetzt einfach das nächste Spiel wäre oder das erste Pflichtspiel wäre, dann wäre die Frage Reitz oder Fraule, oder? Also so weit ist es schon.
Ja, zumindest weil wir herausgefunden haben oder Gerardo Ceoane sehr deutlich gesagt hat, dass er auf jeden Fall mit einer Doppel-6 spielen will. Von daher die Variante ein 6er, 2 8er, die auch möglich wäre, gerade mit dem Kader, die fällt halt weg. Ja, bleibt halt der Weigel und der würde dann eben einem der beiden Jungspunde ja, an seiner Seite haben. Und heute im Testspiel war es, als Weigl gespielt hat, Rocco Reitz, hat sich gut verkauft, hat eine der größeren Chancen selber sich erarbeitet, einen Fernschuss. Ich habe dann kurz mit Rainer Bonhoff gesprochen, der sagt, ja Mann, das müssen wir wieder mal öfter machen, das muss mal wieder geschossen werden aus der Distanz. Das sieht er gerne, er war ja selber jemand, der schießen konnte wie ein Weltmeister, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Rocco Reitz hat vielleicht im Moment so ein bisschen die Nase vorn. Johann hat das auch gesagt, dass er ja durch die Zeit in Belgien in seiner Live-Phase wirklich viel Spielpraxis hat. Und das ist vielleicht das, was er gerade dem Oscar Fraulo ein bisschen voraus hat. Aber ich finde, der inzwischen auch blondierte, es sind ja einige Borussen blondiert, blondierte Fraulo macht es auch nicht schlecht.
Ja, er ist ja einfach auch anderthalb Jahre jünger als Reitz und etwas neuer noch. Und Reitz hat ja wirklich auch dieses Leihgeschäft zu St. Treuden, das zweite ja schon, gemacht, um so ein bisschen diese Härte zu bekommen. Ich meine ja, Bernd Hollerbach war ja sein Trainer. So spielt er jetzt noch nicht, aber das war zumindest ein Teil des kleinen Lobes von Gerardo Seoane, dass er auch in den Zweikämpfen einfach sehr präsent war. Hat dann auch gegen ja immer mal austeilende Ingolstädter zurückgeschlagen. Also dann ging es dann dahin, nur 1-3 aus, was die gelben Karten anging. Im Testspiel Reitz hat sich die einzige für Borussia abgeholt. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik, sind noch 2 Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Noch, nur, naja, wie man sieht, 3 bis zum ersten Bundesligaspiel, was ja dann wirklich der richtige Härtetest sein wird, nämlich in Augsburg. DFB-Pokal, nichts gegen TuS Bersenbrück, aber das sollte in jeder Formation dann und jeder Konstellation hinhauen, die dieser Kader hergibt.
Ja, selbst wenn man sich daran erinnert, dass Gerardo Seoane mit Leverkusen ja vergangene Saison sehr früh rausgeflogen ist, nämlich in der ersten Runde gegen Elversberg, aber das ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also von daher, ja, genau, man hat im Grunde eine Woche länger Zeit, um dann eben vielleicht Verletzte zurückzubringen. Und Manu Kone scheint ja dann auf einem guten Weg zu sein. Bei Neuhaus weiß man nicht genau, wann er kommt. Bei Kramer ist relativ klar definiert, seit vergangenen Freitag 6 bis 8 Wochen. Ja, und da muss man einfach Seoane beim Wort nehmen und sagen, er macht schon was draus. Und das ist ja das, was er gesagt hat. Ich kann an den Dingen sowieso nichts ändern. Also mache ich dann das mit dem Kader, was da ist. Und da finde ich es eben sehr wichtig, dass er jetzt schon früh angefangen hat, auch ganz konkret diese 2 Spielsysteme auszuprobieren. In beiden Halbzeiten, also 2 Mannschaften so formiert hat, mal so in dem einen, in dem anderen Grundformation und so, dass also die Dinge gleich hinterlegt sind. Und das ist, glaube ich, wichtig. Zumal ja, wir haben es gesagt, bei Hütter wurde das die Dreierketten 3-4-3-Geschichte, das 4-2-3-1 bei Hecking, bei Favre, bei Farke und auch bei Rose gespielt. Also da ist viel hinterlegt und das muss man jetzt wieder so ein bisschen freikratzen, glaube ich. Und dann kann in der Mannschaft da wirklich was kommen.
Ja, und man muss sagen, viele sind ja da, bei denen nichts freigekratzt werden kann, weil sie neu sind im Verein. Das ist eben auch wichtig, die ja nah an die Mannschaft ranzuführen, weil es ja viele Leute sind, wo man jetzt nicht sofort bei der Verpflichtung gesagt hätte, oh, das ist ein neuer Stammspieler, der einen der Stammspieler ersetzt, die weg sind. Aber ich finde es ja schon mal jetzt gut, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wüssten, Hack, Ngumu, Honorar, also wahrscheinlich könnten nur 2 spielen. Wer würde es sein? So eine Variante dann heute schon gesehen haben mit Honorar als Schienenspieler. Also ja, es gibt dann auch schon Optionen, die neue Spieler beinhalten. Was man wohl sagen muss, Grant Leon Ranos kommt so langsam rein, aber eben nicht schnell. Da ist schon noch Adaption nötig, weil dann Bundesliga-Fußball, den er im Training spielt, noch nicht gegen Gegner, was anderes ist als die Regionalliga Bayern. Die Zeit wird er bekommen, ist ja gerade erst 20 Jahre alt geworden, aber es ist eben auch nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, der macht jetzt Truncherer Druck und der hätte seinen Platz nicht sicher. Der Tscheche, der bald 23 Jahre alt wird, der kann sich eigentlich schon ziemlich sicher sein, wenn er sich nicht verletzt, dann steht er am ersten Spieltag in der Startelf.
Ja, zumal Reinos ja auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Er sieht ja nicht nur aus wie Lars Stindl, er spielt ja auch ähnlich, ist eher so ein schwimmender Mittelstürmer, so wie Stindl ja war, wenn er ganz vorne gespielt hat, und nicht dieser Zielspieler, wie es Chanchara ist. Und darum sage ich, vielleicht sollten die Borussen tatsächlich noch überlegen, ob man nicht da wirklich einen ganz klaren Nummer 9er nochmal holt. Ausleiht vielleicht, der von mir aus auch älter ist als Backup für Chanchara. Falls der, ja, man weiß ja auch nicht genau, wie er jetzt wirklich in der Bundesliga ankommt. Er war auch immer ein bisschen verletzungsanfällig bisher in seiner Karriere. Also man sollte da schon gucken. Also noch ist Grant Leon Ramos da sehr weit weg. Und das wäre für mich dann an der Stelle so wie bei den Sechsern im Moment. Aber da kommen ja drei Leute zurück irgendwann oder bald oder wie auch immer. Und sollte Kone gehen, wird irgendjemand kommen. Das ist relativ klar, glaube ich. Aber vielleicht sollte man wirklich überlegen, nochmal für kleines Geld, ein Leihgeschäft, nochmal einen Spieler zu holen, der wirklich dann ein Mittelstürmertyp ist.
Auch eigentlich Raúl Bobadilla.
Wir haben über Dieter Hecking gesprochen. Ja, der hat den Bobadilla mal bekommen.
Ich glaube, da war Dieter Hecking nicht so begeistert letzten Endes. Ich glaube, wir lassen uns doch vielleicht mal schließen, diese schnelle Folge nach dem Testspiel mit dem Lob für den Mann, der uns irgendwie bisher so am meisten begeistert, weil er uns eben auch überrascht und weil wir denken, okay, das ist ja ein richtiges Duell momentan auf der linken Seite, denn Luca Netz, der marschiert hier nicht durch und wird definitiv 30 Spiele von Beginn an machen, weil Lukas Ulrich mindestens mal Druck macht.
Ja, also da muss ich auch sagen, klasse, wie der Bursche das macht. Offenbar hat ihm dieses Tor, was er in Wegberg aus Versehen mehr oder weniger geschossen hat, die abgerutschte Flanke, da richtig Auftrieb gegeben. Er hat auch jetzt nach dem Spiel gegen Ingolstadt ein Lob von Sioane bekommen, der gesagt hat, ja, der hat eine richtige Entwicklung gemacht, der Lukas Ulrich. Und was ich halt gut finde, er ist körperlich schon sehr robust und er versucht etwas. Er versucht auch er bringt seinen Körper gut immer zwischen Gegner und Ball und schafft es auch immer wieder auf dem Flügel von hinten durchzubrechen. Da hat der Sioane dann auch klar gesagt, ja, dieses 3-4-3, das ist halt super für diese beiden Spieler, für Netz und auch für Ulrich, die beide die Ausrichtung haben. Aber im Moment, finde ich, ist Ulrich der klarere Spieler, der wirklich mehr Power auf den Platz bringt. Und da würde ich im Moment sagen, wenn man auf der anderen Seite eben sagt, klar, da gibt es eben das Duell mit Skelly und Leiner, dann ist das jetzt auch gerade richtig auf Augenhöhe.
Ja, und das ist ja, glaube ich, einfach schon mal mehr, als wir jetzt erwartet hätten, weil Lukas Ulrich ja noch keine Bundesliga-Minute hat und auch diese Monate in Berlin dann hatte, wo er eigentlich komplett raus war aus dem Trainingsbetrieb. Ja, weitermachen so und wir schauen uns das an. Es ist also jetzt gerade 23.06 Uhr am Mittwochabend, eher eine regenerative Einheit am Donnerstag, Freitag, ja, bisschen Taktik, bisschen Vorbereitung auf die beiden Testspiele am Samstag, jeweils 60 Minuten gegen 1860 und den VfB Stuttgart. Dann zum ersten Mal erste Liga, also theoretisch müssten dann Schwanscherer und Ranos, spielen, damit sie mal gegen Erstligisten spielen. Sonst ist wieder ein Drittligist, nämlich 1860, aber ja, erstklassig soll es dann ja spätestens zum Bundesliga-Start werden.
Ja, das wird's dann auch auf jeden Fall. Davon gehen wir aus. Da kommt dann, geht's dann für die Gladbach zum FC Augsburg und das wird ja gleich ein absoluter Härtetest. Aber du hast es gesagt, noch ein bisschen Trainingslager und bald dann auch schon wieder die neue Podcast-Folge. Die werden wir am Sonntag aufnehmen. Nach unserer Heimkehr. Wir werden also nach dem Turnier, nach diesem zwei Spiele-Turnier in Heimstetten dann uns direkt aufmachen Richtung Niederrhein, Richtung Mönchengladbach und Düsseldorf und werden dann am Sonntag den nächsten Podcast für euch einspielen. Und ich bin gespannt, weil dieses kleine Stell dich ein mit dem VfB Stuttgart, das wird schon nochmal ein ganz anderer Härtetest werden. Und dann weiß man vielleicht auch, wo man dann eben die Hacks und Schwanzaras und wie sie alle heißen, dann tatsächlich einordnen kann. Weil bisher war es ja eher unterklassiger Gegner. Und darum, glaube ich, dieser Samstag wird nochmal ein bisschen Wahrheit an den Tag fördern.
Und jetzt würde ich sagen, noch ein bisschen was vom Tegernsee, nämlich eine Flasche Tegernseer.
Genau. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Die haben wir uns aber auch verdient. Langer Tag heute. Also, tschö.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de